Letzte Woche sprachen wir über die Möglichkeit, dass Apple eine KI auf der Grundlage der privaten Daten der Nutzer erstellen könnte, weil Apple ja einfach aufgrund seiner Devices über umfangreiche Informationen der Nutzer verfügt und dann vielleicht einen persönlichen Assistenten auf KI-Basis entwickeln könnte. Passend dazu gab es jetzt die Meldung, dass Google genau so eine Erweiterung ins Leben gerufen hat.
Richtig, wobei Google ja erstmal nur gesagt hat, dass sie, glaube ich, persönlichen Assistenten auf Basis der eigenen persönlichen Daten zwar schaffen wollen, also vielleicht anders gesagt, also sie wollen einen Assistenten haben, der auf die persönlichen Daten zugreifen kann.
Ja.
Sie sprechen da nicht von einer Private AI, wirklich,
genau,
oder von einem Private LLM.
Genau, also die Begrifflichkeit verwenden sie selber zwar nicht, aber der Produktleiter von Google sagt selber, es ist das erste Sprachmodell, wo wirklich mit persönlichen Daten interagiert wird. Mhm. Also vielleicht müssen wir einmal erklären, was genau da passiert. Also es ist so, dass Googles KI-Chatbot Bard bekommt jetzt den Zugriff auch auf Gmail, Google Docs und Google Drive und hat damit als Informationsgrundlage für seine Antworten eben auch diese persönlichen Informationen direkt über den Nutzer. Und wenn man sich nun mal überlegt, wie viele Informationen über den Nutzer halt in Gmail alleine drin liegt, über Jahre hinweg, die dort gesammelt wurden, ist das natürlich schon ein sehr persönlicher Datenschatz, der dort verwendet wird.
Genau, ich glaube, und das ist auch ja zwangsläufig erforderlich. Wenn ich halt wirklich eine AI haben möchte als persönlichen Assistenten, dann muss ich halt irgendwie auf die Daten zugreifen. Ja. Apple kann das halt super machen, weil sie halt ihren Anführungszeichen Mikrokosmos haben, ihr iPhone, ihr iPad, ihre iCloud, wo die Userdaten halt hinterlegt sind. Aber ich glaube, während man wirklich bei Apple über ein Private LLM sprechen kann, das heißt auch wirklich die Daten, das nicht verlassen und ich eigentlich eine private AI trainiere auf dem Device, kann ich mir das bei Google nicht vorstellen.
Also, du hast auch gerade was Richtiges gesagt, auf dem Device auch. Also ich entkoppel das ja eigentlich. Ich kann ich lasse es halt in diesem geschützten Raum auch.
Genau, guter Punkt, weil bei Google muss ich ja letztendlich die Daten rausgeben.
Richtig.
Bei Apple kann ich sie auf dem Device belassen und wenn Google die halt erstmal bei sich auf den eigenen Servern speichert, die Daten, klar, ich kann dann halt darauf vertrauen, dass sie nur dafür verwendet werden, aber ich weiß nicht, wie Google sich dort positioniert hat. Nach der Diskussion, die wir bei Zoom hatten, gehe ich mal davon aus, dass es dort aber eine Äußerung zu gab. Oder dass man sich zumindest damit beschäftigt hat, aber also mein Trust wäre da relativ niedrig.
Gerade bei Google und also ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber ich glaube auch zu erinnern, dass es durchaus bekannt war, dass Google schon die Informationen aus Gmail in der Vergangenheit schon verwendet hat für entsprechende Werbeaussteuerung.
Ja.
Das schien Google aber auch schon zu erahnen, dass man da Datenschutzbedenken haben könnte und hat gleich im Vorfeld kommuniziert, also diese Informationen werden niemals zum Trainieren des öffentlichen BART-Modells verwendet und gleichzeitig kann auch nie ein menschlicher Prüfer jemals diese Daten sehen. Aber dennoch muss man ja sagen, es ist halt Google, irgendwo mit wollen sie Geld verdienen und
ja, und wie gesagt, sie äußern sich dazu nicht, sie haben kein eigenes, sie haben ein Device, aber ich glaube, sie sind nicht dazu in der Lage, das halt so zu machen wie ein Apple. Und wie gesagt, sie sprechen nur über einen persönlichen Assistent, das heißt, wir sprechen über eine AI, die grundsätzlich Zugriff auf persönliche Daten hat. Wir reden nicht über ein Private LLM, also das heißt wirklich, ich trainiere mit meinen persönlichen Daten auch eine AI, die von anderen eben genutzt wird. Also auch meine persönlichen Daten tragen dazu bei, dass eine andere Person eine bessere AI nutzen kann. Und da Daten zu schützen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Mhm. Aber unabhängig davon, dass ich das halt auch trainiere. Und
wir hatten in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass ja OpenAI im Vergleich zu Google auf einer unterschiedlichen Datenbasis zurückgreifen kann. Und Google hat natürlich einfach so den Datenschatz überhaupt, also alleine mit seinen Suchmöglichkeiten, aber gleichzeitig dann eben auch, wie viele Menschen haben Gmail-Accounts und wie viele Jahre gibt es eben auch Gmail, wie viele von diesen privaten Informationen liegen dort. Das ist ja der Wahnsinn. Also wenn vielleicht die vorherigen Modelle auf zum Großteil öffentliche Informationen zurückgegriffen haben, es gab ja auch diese Projekte, wo halt ganze Bücher eingescannt wurden und die zum Training verwendet wurden, aber eben auch Reddit-Diskussionen verwendet wurden, aber jetzt habe ich ja wirklich auch Kommunikation, die normalerweise nicht verwendet werden können für das Trainieren von so einem Modell. Also das ist ja auch, das gibt ja diesem gesamten Modell ein komplett neues Level an Informationen, Interaktionen, wie sprechen Menschen miteinander. Das ist ja wirklich sehr, sehr interessant, wie sich das auf BART auswirken kann.
Ja, also wie gesagt, das Potenzial ist enorm, diese Daten da reinzugeben. Es wundert mich, dass noch keine große Empörungswelle rollt. Bei Zoom lief sie ziemlich schnell an, die Empörungswelle, als Zoom gesagt hat, oder das haben sie nicht gesagt, sie haben einfach neue AGBs veröffentlicht oder neue Privacy Verordnung veröffentlicht, dass sie gesagt haben, sie würden jetzt die Daten aus einer Zoom-Konferenz nutzen, um ihre AI zu trainieren. Das gab es bei Google bisher noch nicht, diese Empörung dahinter. Vielleicht machen sie es auch smart, vielleicht trauen wir das einfach Google nur nicht zu. Aber ich sehe es durchaus als herausfordernd.
Wir sprachen gerade über Apple. Bei Apple selber gab es ja nach der Apple Keynote, über die wir gesprochen haben, gab es jetzt das Rollout von dem neuen iOS. Schon installiert?
Ja, ich habe gezögert, aber ich auf die Punkt 1 warte. Wie immer, wenn halt ein Major Release bei Apple ansteht, gibt es dann davor ja den Release-Kandidaten und da hat man dann vieles noch nicht so Gutes zugehört zu dem Release-Kandidaten, dass dann doch noch einige Herausforderungen hat, gerade was das Thema Akkulaufzeit angeht. Aber ja, installiert und wie immer ohne nennenswerten Effekt. Also man installiert es, ist auch, wenn man irgendwie ein neues Apple-Device halt hat, man denkt, man freut sich irgendwie auf ein Device und man installiert es, man richtet es ein und denkt so, okay, das ist wie vorher.
Es ist alles wie vorher.
Das ist echt. Und das ist auch das Ziel, ja. Also man customized das Gerät ja wirklich so. Ein iPhone ist ja wirklich für uns ein reines Arbeitsgerät. Also es ist eine Arbeitsmaschine. Und man customized das Gerät ja wirklich so, dass es halt zu seinen Abläufen und zu seinen Vorlieben halt einfach passt. Und deswegen muss es ja auch so sein wie vorher.
Ja, genau, das ist entsprechend eingerichtet. Aber auch grundsätzlich ist natürlich schon die Denkweise von Apple so eine gewisse Einfachheit und Konsistenz. Und es soll dem Nutzer ja auch einfach gemacht werden, von einem Modell zum nächsten zu wechseln. Und das machst du natürlich dadurch, dass du ihn jetzt nicht zu stark überrascht und auf einmal der Button irgendwo anders ist und er sich nicht mehr zurechtfindet. Nur diese Einfachheit und Konsistenz macht es dann auf der anderen Seite immer so ein bisschen, ist dann so ernüchternd. Man freut sich irgendwie auf die Hardware oder auf das neue Betriebssystem und dann so nach einer Viertelstunde ist es irgendwie beim Alten. Ja. Es gibt ja dieses Meme im Internet, wo so ein Herr in einem karierten Hemd irgendwie sein Weihnachtsgeschenk auspackt und es genau das gleiche karierte Hemd und dann der Vergleich zu Apple-Produkten.
Ja.
Entschuldige, es gibt selbstverständlich eine Entwicklung, es ist nur sehr langsam.
Ja. Ich glaube, das war bei Apple schon immer so. Also man, wie du sagst, sie wollen ja auch eine gewisse Konsistenz setzen und nicht wie andere Softwarehersteller ja permanent mit irgendwelchen Release-Wechseln auch eine komplett neue UI einführen. Und ich glaube, das würde ja auch nicht funktionieren. Man muss ja auch sagen, die Geschichte ist auch irgendwann zu Ende erzählt. Ich habe ja natürlich viele Funktionen, die ich noch hinzubauen kann, aber ich glaube, dass ein Homescreen so funktioniert, wie er funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt noch so viel verändern wird oder man noch so viel neu machen kann, außer halt wirklich einen ganz anderen Schritt zu gehen.
Ja.
Aber das ist halt auch irgendwann zu Ende optimiert und ich müsste halt einen sehr, sehr großen Schritt gehen, um nochmal was zu verändern.
Du hättest natürlich jetzt gerade auch mit der Vision Pro, wo du ja auch ein komplett neues Device hast, hast du ja eben auch die Möglichkeit, dann auch mit einem neuen Betriebssystem etwas Neues zu schaffen. Aber wenn ich drüber nachdenke, sind ja auch die Betriebssysteme zwischen den Devices sehr ähnlich. Also ob es jetzt irgendwie ein iPad ist, ein Apple TV oder ein iPhone, die sind ja von der Oberfläche und von der Gestaltung auch da wieder Konsistenz und Einfachheit.
Ja. Aber auch das ist ja bewusst gewollt, ne? Also, dass ich halt auch deviceübergreifend konsistent bin. Man merkt schon, dass es bei Apple sich eigentlich immer weiter zuspitzt. Also man kann das natürlich sehen, wie man möchte. Man kann auch einfach sagen, sie sind halt nicht mehr so innovationsfreudig, was Software und oder Hardware betrifft. Ich glaube aber, sie wissen ganz genau, wer ist ihre Zielgruppe. Und sie wollen halt eben nicht zu viel verändern. Und es hat sich viel ergeben und vieles ist erprobt. Und daran möchte man es halt eben nicht mehr rütteln. Und dann überlege ich halt immer, ob man nicht vielleicht irgendwo mal an einem Punkt ankommt, also Apple an einem Punkt ankommt, wo sie vielleicht auch sagen müssen, okay, wir haben halt sehr, sehr viele Menschen in unserer Zielgruppe, denen wir es nicht zumuten können, permanent größere Veränderungen zu bringen und vielleicht auch Features von Apple durchaus bewusst zurückgehalten werden.
Ja.
Es gibt ja immer diesen Rant eigentlich, dass alle Funktionen, die Apple in einer Keynote vorstellt, gab es irgendwie schon mal bei Android. Aber vielleicht hatten sie bei Android noch nicht die Marktreife oder der Markt war noch nicht reif für dieses Feature. Und das, glaube ich, ist bei Apple halt wirklich eine Herausforderung. Man guckt halt genau, welche Funktionen kann ich denn eigentlich wem jetzt gerade zumuten und welche Veränderungen kann ich jemandem zumuten? Oder muss ich eine Veränderung nicht aber auch über eine gewisse Laufzeit vorbereiten?
Mhm, klar, ja.
So, und könnte man sich schon die Frage stellen, ob Apple nicht auch das, was sie bei der Hardware, bei der Pro-Variante machen, nicht auch OS-seitig machen. Dass sie sagen, wir haben jetzt ein iOS Pro, wir haben iPad OS Pro, wir haben Mac OS Pro.
Ja.
Sagen wir verändern für 70% der Zielgruppe, verändern wir das nicht gravierend mehr, die Funktion. Es gibt ja irgendwie noch alle Funktionen, aber es gibt halt so eine Pro-Variante, die gar nicht unbedingt mehr Funktionen hat. Mhm. Also, dass man darüber bitte auch nicht irgendwie noch monetarisiert oder sowas, dass das OS auf einmal Geld kostet, das, glaube ich, das würden sie nicht tun. Aber dass man so eine Art Experten-Mode eigentlich hat. Ja. Aber wo man auch neue Funktionen schneller rausbringen kann. Auch das wäre auch für Apple, glaube ich, von Vorteil, diese Funktion zu erproben und außerhalb der Beta schon Varianten zu testen.
Also es wäre natürlich eine große Abkehr von der bisherigen Strategie, gerade durch diese Einheitlichkeit. Aber ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen. Also gerade wenn man auch überlegt, ich glaube, es war was vor 2 Jahren, wo die Apple Watch auch sehr, sehr stark beworben wurde, extra für Kinder, dass man halt und auch für ältere Menschen, gerade auch mit diesem Falldetektor, dass man halt sagt, dass man eine gewisse Oberfläche, Benutzeroberfläche hat, die für eine gewisse Zielgruppe einfacher zu bedienen ist. Also du hast jetzt gerade von Pro gesprochen, aber man könnte natürlich auch in die andere Richtung denken, dass man halt sagt, man würde genau wie bei der Hardware auch von einer SE zu einer normalen bis zu einer Pro-Variante unterschiedliche Oberflächen und Funktionalitäten bereitstellen.
Die andere Variante hat man ja schon gemacht. Also gerade beim WatchOS hat man die Variante ja schon gewählt. Indem ich ja die Familienkonfiguration nutze, habe ich ja weniger Funktionen auf meiner Uhr zur Verfügung. Also diesen Weg ist man ja schon gegangen, weil man einer noch breiteren Masse die Apple Watch zur Verfügung stellen wollte. Aber wenn ich jetzt mal darauf schaue und sage, okay, ich versuche mit dieser Variante die Apple Watch Kindern zugänglich zu machen, die noch kein iPhone haben oder ältere Menschen zugänglich zu machen, die auch kein iPhone haben, da habe ich ja auf der anderen Seite auch die Watch Ultra User, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr Funktionalität wünschen. Ja, die Ultra hat an sich schon mehr Funktionen aus dem Stand heraus, aber ich glaube, da kann ich auch auf US-Seite einfach viel, viel mehr machen.
Das ist wirklich ein guter, interessanter Punkt. Also ich glaube, dass grundsätzlich, ob Apple sich die Mühe macht, nun unterschiedliche OS-Versionen rauszubringen, das halte ich persönlich für eine gewagte Theorie, weil ich einfach sage, schon alleine Entwicklung und Supportaufwand, die ich einfach habe. Ich muss halt mehr testen, ich muss mehr warten, mehr Updates bereitstellen, App-Kompatibilität, also auch für Entwickler ist natürlich gerade Apple total super, weil ich bringe ein Produkt raus und das läuft auch auf dem iPad, läuft auch im Apple TV und natürlich auch im Marketing macht es das Ganze komplizierter, aber du hast ja recht, am Beispiel von WatchOS, dass ich ein bestehendes Betriebssystem verwende und das sozusagen ein bisschen abspecke, also wir können halt immer noch, wir sagen mal, wir haben ein Betriebssystem, das sich dann halt vielleicht aufgrund von Einstellungen entsprechend skalieren kann. Grundsätzlich gibt es ja auch diese Pro-Funktionalitäten schon in der Vergangenheit. Also ich erinnere bei den iPads zum Beispiel, die Apple Pencil-Funktionalität, die ging nur bei den Pro-Modellen. Das ist ja auch eine technische Funktionalität. Oder Deep Fusion, damals diese Berechnung, wie Fotos halt gemacht werden, die ging ja auch nur auf dem 11 Pro. Das war halt einfach, das hing halt, wenn ich das Pro hatte, konnte ich diese Funktionen nutzen. Und du hast gerade die Ultra angesprochen, da habe ich auch gewisse Funktionen, obwohl es das gleiche OS ist, das geht halt woanders nicht. Mhm. Also
ich glaube auch nicht, dass sie ein iOS Pro rausbringen würden. Ich glaube eher, es wäre ein Pro-Mode, den sie OS aktivieren würden. Das kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Und wenn wir auch mal Richtung Vision Pro schauen, dann ist das ja auch ein Device, was, finde ich, zwar auf der einen Seite durchaus generisch verwendbar ist, also für viele Teile der Zielgruppe, aber der besondere Mehrwert eigentlich entsteht, wenn ich das halt businessseitig nutze, dieses Device. Also wenn ich einen Aufzug warten muss, wenn ich eine Montage vornehme, wenn ich irgendwie irgendwas mache, wo es sinnvoll ist, geguided zu werden.
Also das ist ja auch aktuell bei der Microsoft Halo-Brille, ist das, würde ich auch sagen, definitiv so die Zielgruppe. Gleichzeitig hast du natürlich mit der Meta-Brille, geht Richtung Gaming. Also ich würde sagen, so Gaming und Business sind so die beiden Zielgruppen, die wahrscheinlich nachher auch bereit sind, das entsprechende Geld auszugeben, weil die kosten ja noch recht viel.
Ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht die Tagesschau darüber anschauen. Das habe ich damals bei den 3D-Brillen und dem Fernseher schon nicht verstanden. Aber bisher war ja die Strategie immer, ist ja nicht auch von allen, das ist auch, egal, ob ich über einen Windows-PC rede oder ob ich über ein Apple iPhone rede, das ist egal. Das Spezifische für einen Anwendungsfall kam ja immer über die Software. Also kam halt über Programme bei Windows, kam über die Apps bei Apple. Aber ich glaube, dass halt gerade die Vision Pro vielleicht eine Herausforderung wird, weil ich Funktionen schon auf OS-Ebene implementieren muss, die halt spezifisch für den konkreten Use Case halt sind. Und gerade da kann ich mir halt vorstellen, dass das einfach so viel Individualität mitbringt, dass man dann schon auch so einen Pro-Mode halt braucht, um überhaupt auf diese Funktionen zuzugreifen. Auch wenn es den Gaming-Anwendungsfall oder sagen wir mal generell den Entertainment-Anwendungsfall halt gibt, dieses braucht ja viel weniger Funktion, als wenn ich es halt aufwendig über Augmented Reality eine Aufzugwartung vornehmen möchte.
Mm, ja, das ist richtig. Mir gefällt der Gedanke eigentlich ganz gut. Apple versucht in den Keynotes oder grundsätzlich im Marketing ja schon sehr stark auch immer den Business-Ansatz herauszustellen, wo ich aber eigentlich zum Großteil immer nur diese Kreativbranche sehe. Also gerade in den Marketing-Videos und so weiter hat man das Gefühl, dass eher so Designer, Marketingagenturen und so weiter angesprochen werden. Selbstverständlich werden gerade die MacBook Pros, die ja auch unglaublich gut laufen, vom Großteil der Entwickler, also gerade auch im Silicon Valley und Co., also alleine wie viel Performance ich erreiche durch dieses MacBook Pro in der Softwareentwicklung, ist ja immens. Und das rechnet sich doch komplett. Das heißt also, es gibt da draußen natürlich viele Branchen, die schon Apple-Produkte nutzen, auch im täglichen Einsatz und nicht nur die Kreativbranche. Aber ich muss dennoch sagen, und wir haben hier intern bei uns ja auch da schon häufiger drüber gesprochen oder es auch mal ausprobiert, die Funktionalitäten, die halt eigentlich Apple so mitbringt, wie so FaceTime zum Beispiel zu nutzen anstelle von Zoom oder Microsoft Teams oder ich weiß nicht, hast du jemals irgendwie diesen Word-Clone von Apple verwendet oder den Excel-Clone? Also das ist ja, dass dann doch Apple von den Funktionalitäten nicht wirklich im Business-Bereich angekommen ist. Ich das ist jetzt schon eine etwas steilere These, aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich da draußen, selbst wenn die Leute Apple-Produkte benutzen, sie dann doch halt Zoom und Teams nutzen, sie benutzen Word oder sie benutzen Office 365 und dass wahrscheinlich es für Apple schon gut wäre, wenn sie so ein Pro-Business-Modus auch hätten oder wo du halt irgendwie umschalten kannst. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, das passt glaube ich auch gleich zum nächsten Thema, dass ich jetzt irgendwie anfangen muss, dass ich auf meinem Mac irgendwie mehrere User-Profile anlegen muss, einmal für Business und einmal für Privat und so weiter. Aber es wäre ja irgendwie schon cool, wenn dieser Mac dann auch genutzt werden kann für wirklich Business-Interaktion, Business-Nutzung. Verstehst du, was ich meine?
Aber was wäre das denn? Also was ist wirklich eine spezifische Business-Interaktion? Also das, was doch die meiste Business-Welt, also wir denken jetzt mal nicht an Handwerker oder an Ärzte oder was auch immer. Also wir denken wirklich nur an, also was heißt nur? Also wir denken an halt die Leute, die halt, ich sage jetzt mal in der Theorie, am Schreibtisch sitzen, manchmal machen sie das nur aus dem Café heraus, aber denken wir mal an diese Leute. Die haben dort MacBook Pros auf dem Schoß oder auf dem Tisch stehen, die sie auch sowieso nicht nutzen. Also die benutzen kein Prozent dieses Geräts aus, weil sie halt einfach nur ihre E-Mails schreiben und irgendwelche PowerPoint-Folien zusammenhacken. Da ist ja sowieso, also kann man sowieso in Frage stellen, wie weit das überhaupt sinnvoll ist und warum, das ist so unspezifisch. Also worauf muss ich mich da ausrichten? Was soll ich da für Funktionen bereitstellen? Wo ich dir recht gebe, ist, natürlich kann ich halt einen FaceTime-Call nutzen, anstatt ich zum Hörer halt greife. Aber ich glaube, dafür hat man dann wiederum nicht die Abdeckung mit Mac-Geräten. Dann hat halt wieder gesagt, ich nutze halt lieber ein Zoom oder ich nutze ein Microsoft Teams, weil das in unserer IT-Policy drin steht. Ich glaube, wenn Microsoft Teams in der IT-Policy steht, dann hast du sowieso schon Probleme, in diesem Konzern MacBook zu bekommen. Aber was nutzt du ja nicht FaceTime? Du erreichst dir einen Großteil einfach nicht. Wo es halt Sinn macht, ist, wenn ich wirklich die Vorteile des Device-Management vielleicht nutzen möchte. Also wenn ich nicht über den Bürojob rede, wenn ich über Krankenhäuser rede, wenn ich über Handwerker rede, wo es wahrscheinlich sinnvoll ist, ein iPad zu nehmen anstatt ein Android-Tablet. Also ist das in der Anschaffung teurer, aber in der Administration, in den Backups und so weiter und so fort, ist das halt einfach viel smarter.
Ja, also ich kann deinen Gedanken nachvollziehen, dass du sagst, dass die zwar die entsprechenden Devices zum Einsatz kommen, aber halt nicht entsprechend genutzt oder ausgereizt werden. Also, weil wenn ich jetzt, denken wir zum Beispiel an ThinkPads zum Beispiel, die ja schon grundsätzlich halt in der Businesswelt eine große Rolle spielen, die halt dann direkt darauf ausgerichtet sind, dass entsprechend die Performance da ist. Und ich habe halt eher das Gefühl, dass in der Bereitstellung der Anwendung in den Apple-Geräten, das halt immer noch so ein bisschen recht verspielt und rund und nett und eher für den privaten Gebrauch ist.
Ja, aber wollen Sie in den Wettbewerb gehen?
Also das war ja die Überlegung auch mit der Vision Pro. Inwieweit macht es nicht eher für Apple Sinn, Richtung Business stärker zu gehen? Also sich auch stärker als Business-Produkt wie so ein ThinkPad halt bereit zu positionieren?
Ich glaube, diese Chance haben Sie mit der Vision Pro jetzt.
Ja, aber da hast du... Also dann denkt man natürlich jetzt an diese Jobs, die diese Brille irgendwie nutzen können, aber ich denke mal, sagen wir mal, 80% der Bürojobs, die werden diese Brille nicht brauchen.
Und ja, wahrscheinlich 100% der Bürojobs brauchen diese Brille nicht, außer bei dem Kreativbereich. Ich glaube, sie kommen halt wirklich in ich nenne es mal so Heavy-Business-Bereich halt rein mit der Vision Pro. Weil was hätten sie machen sollen? Hätten sie eine Office-Suite schaffen sollen, die wettbewerbstauglich ist? Also ich habe diese Software bisher nicht wirklich genutzt. Ich kann nicht bewerten, ob die das bringen würde, aber sie sind dann ja doch noch businessseitig in einem so geringen Umfeld, in so einer geringen Marktverteilung unterwegs, dass es sich gar nicht lohnen würde, da diese Anwendung.
Genau, aber das ist so ein bisschen mein Punkt eigentlich, wo ich herkomme, dass ich halt sage, das wäre doch total gut für die eigentlich, also sich in diesem Bereich stärker auszubreiten, wenn man halt auch sagt, jetzt wollen wir mit der Vision Pro halt wirklich auch in einen Bereich kommen, wo die halt im Business eingesetzt wird, weil das eben auch die Zielgruppe ist, die sich das leisten kann, genauso wie mit dem MacBook Pro, also das sind ja Geräte, die sind in der Softwareentwicklung rechnet es sich, aber für normale Büros...
Ich habe das Gefühl, dass Apple-Fanboys grundsätzlich bereit sind, mehr Geld auszugeben als jedes Unternehmen für Apple-Geräte. Ich weiß nicht, ob es sich rechnet. Wahrscheinlich trifft Apple da schon ganz kluge Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob es sich rechnet. Jedes Unternehmen, was halt irgendwie so im Businessumfeld unterwegs ist, ob wir uns die ThinkPads angucken, ob wir uns das softwareseitig angucken, das ist ja, das wird genutzt, aber ich weiß nicht, verdienen die so viel Geld damit? Weiß ich nicht. Also,
guck dir Microsoft an.
Microsoft ist ja verdient das Geld mit Azure, ne?
Aber auch, ja, aber. Ja. Okay,
ich weiß nicht.
Vielleicht führen wir das nochmal fort. Also,
ich glaube, anders gesagt, ich glaube, Apple weiß schon ganz genau, was
natürlich,
sie da tun.
Ja, klar, natürlich
wissen und das. Vielleicht ist das Feld einfach so uninteressant für sie, dass wir sagen, also dann gehen wir halt lieber in Richtung Kreative, weil die auch wirklich die Geräte nutzen. Die brauchen auch ein MacBook Pro, mit dem sie ein 8K-Video schneiden können. Hm. Der M2, der MacBook Air, der ist für 99% aller Bürojobs, ist der viel zu überdimensioniert.
Ja, klar.
Und das ist softwareseitig auch. Ich meine, 99% aller Menschen, die mit Excel arbeiten, wissen noch nicht mehr, was ein S-Verweis ist. Also deswegen auch da, die Funktion ist halt einfach wahrscheinlich, und für die, die dann auch tatsächlich dann den Apple-Clone von Excel nutzen, ich weiß noch nicht mehr den Namen, da reicht es dann halt auch aus, ne? Das, was es dort gibt.
Lass uns das im Auge behalten, inwieweit Apple sich Richtung Business entwickelt. Ich sprach es gerade kurz an, Trennung zwischen Privat und Beruf. Und wir hatten kurz Meta eben gestreift. Instagram testet da gerade ein Feature, und zwar, dass es Nutzern möglich macht, in dem Feed, den sie haben, bestimmte Posts nur für bestimmte Gruppen freizustellen. Also entweder öffentlich für alle oder halt nur für einen geschlossenen Rahmen. Und ich glaube, grundsätzlich mit Gruppen oder mit Circles hat Instagram in der Vergangenheit schon mal getestet oder gibt es, glaube ich, auch. Ich glaube, du siehst, glaube ich, einen grünen Kreis um Leute, die du halt in einen engeren Circle tust. Aber worum es hier geht, ist, dass ich halt wirklich bei dem normalen Feed-Verlauf bei den Beiträgen bestimmte Beiträge nur für bestimmte Gruppen bereitstellen kann. Aber alles halt mit einem entsprechenden Account.
Also sowas wie die Listen von Twitter, die alle verteufeln. Ne?
Richtig, genau.
Ja.
Obwohl, nee, ich glaube dann doch nicht, weil die Listen siehst du, glaube ich, nicht. Also hier ist es ja wirklich so, dass du kommst auf einen Instagram-Account und siehst halt nur die Feeds, die für dich freigeschaltet sind.
Genau. Achso, ja, gut. Ja, mit Listen filter ich sozusagen einfach.
Richtig, ja, drauf. Genau.
Ja.
Ich war überrascht, als ich das gelesen hatte, weil ich erinnere, dass es, oder anders angefangen, gerade auch in Amerika sehr stark verbreitet, sind ja diese Finster-Accounts. Gerade junge Leute haben da gerne drei Accounts bei Instagram, die sie unter unterschiedlichen Profilnamen laufen lassen. Einmal so der öffentliche, der normale. Dann einmal für Partys und für die Wochenenden und dann einmal einen ganz professionellen, dass wenn sie dann halt sich irgendwann bei Goldman Sachs bewerben, dass das Ding halt gefunden wird und man sieht, dass sie Kanu fahren irgendwie. Und diese Finster-Accounts sind ein absolut verbreitetes Mittel und ich erinnere, dass ich Ende 2020 habe ich von Instagram selber, ich habe es gestartet und kriegte den Hinweis oder bewusst auch den Vorschlag, erstell dir weitere Accounts, um deine Zielgruppe zu teilen, aufzuteilen. Und war damals überrascht, warum sie das überhaupt wollen, also warum Instagram das möchte. Gut, vielleicht weiter Nutzerwachstum, einfach aufgrund dessen, dass sie halt weitere Accounts dazu bekommen haben. Hintenrum für Instagram ist sowieso klar, welche Accounts zusammengehören. Und dann finde ich dann, aber dennoch ist es interessant, dass sie jetzt sozusagen den Weg wieder zurückgehen und sagen, okay, wir wollen das halt nicht über mehrere Accounts aufteilen, sondern wir wollen eigentlich, dass du einen Account hast, in dem du dann mehrere Zielgruppen ansprechen kannst.
Mhm. Haben Sie sich dazu geäußert, wie das funktional ablaufen soll? Also es gibt ja keine, also in dem Artikel von TechCrunch heißt es ja Close Friends, aber es gibt ja keine Friends. Es
doch,
ja,
das ist das, was ich einleiten meinte. Ich glaube schon, dass du kannst so ein...
Das ist dann ist es einfach auf Basis der Follower, die ich habe? Naja. Also ich meine Follower-Cluster.
Genau, richtig, ja.
Okay.
Genau, du kannst deine Follower dann wäre deine Listen wieder das Beispiel. Du kannst halt nur sozusagen eine Follower-Liste anlegen, Business, Follower-Liste privat und kannst also dann wahrscheinlich beim Beitrag sagen, dieser Beitrag ist nur für die Liste privat oder dieser für Business.
Mhm. Das ist ja... Ich überlege halt, welche Relevanz das für Unternehmen haben könnte. Die könnten natürlich Cluster bauen für ihre unterschiedlichen Zielgruppen, die sie halt haben, und denen halt einen besseren Content halt eben ausspielen. Ne? Also wenn du mal die Markenstrategie von Hugo Boss zum Beispiel verfolgst mit Hugo und mit Boss, können die das halt unterschiedlich clustern. Aber das ist natürlich herausfordernd. Ne? Ich habe, keine Ahnung, 2 Millionen Follower und die muss ich jetzt clustern.
Naja, wenn du das intelligent durch entsprechende Algorithmen im Hintergrund machst und wo du genau feststellst, okay, folgende Person hat vor allem Schuhe, Sneakers geliked, dann würde ich eine entsprechende Liste erstellen von, sagen wir, sportlicher junger Typ.
Bedeutet aber, ich brauche in den Business-Tools von Instagram entsprechende Funktionalitäten, um, Achtung, mit AI geliked, meine Follower zu clustern.
Das ist doch ein super Service, den Meta dann verkaufen kann.
Ja. Ja.
Also ich persönlich, ich fand es interessant, weil sie, wie gesagt, sie gehen ab zurück von, dass du mehrere Accounts verwendest, was wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist, weil die Leute wahrscheinlich auch gar keinen Bock haben, mehrere Accounts zu pflegen. Dann stirbt nachher irgendwann auch ein Account ab und wird nicht weiter betrachtet. Du musst ja immer zwischen den Accounts wechseln.
Und du kannst nur begrenzt viele Accounts hinzufügen. Also du kannst in der App, glaube ich, 3 oder 4, oder haben sie das mal aufgelöst? Also es war auf jeden Fall mal so, dass du nicht beliebig in beliebig vielen Accounts eingeloggt sein kannst.
Was dann ja aber auch schon wieder zeigt, also ich hatte mich sowieso schon gefragt, warum man diese Funktion braucht als Privatperson, dass du halt mehrere Accounts hast. Also
ja, wahrscheinlich, weil es ist ja nicht so wie bei Facebook, dass du auf deinem persönlichen Account zum Beispiel eine Facebook-Seite freigeschaltet bekommst, sondern es ist ja immer nur dedizierter Account. Also du kannst ja nicht einen User freigeben für ein Instagram-Profil. Deswegen brauchen sie die Funktion wahrscheinlich, weil es immer noch jemanden gibt, der neben seinem privaten Profil noch irgendwie das Profil vom Verein oder was irgendwie hat. Dafür war die Funktion halt wichtig. Wahrscheinlich, wenn es halt wirklich diesen Trend gibt, dass viele Personen viele Accounts parallel pflegen, wollen sie damit halt und sie das halt eindämmen. Auf der einen Seite generieren sie Accounts, auf der anderen Seite können sie diese Accounts aber nicht verknüpfen. Und dann fehlt halt wieder die Datenlage.
Ja, ich bin der Meinung, hintenrum werden wir schon erkennen, dass du halt mit deiner Instagram-App halt 3 Accounts verwendest, die werden dir schon hintenrum.
Die können eine Zusammengehörigkeit irgendwie feststellen, aber die wissen halt nicht, bist du das wirklich oder ist es halt eben der Sportverein, den du hier noch mit pflegst? Also sie erkennen, dass es vielleicht noch ein Verein ist, aber wahrscheinlich haben sie schon einen Vorteil davon, wenn du halt eher zum Cluster gehst.
Ich glaube das auch, gerade weil wahrscheinlich viele von diesen Accounts auch einfach nachher absterben und nicht weiter verfolgt werden. Du hast wahrscheinlich viele Leichen da drin.
Und sie sind ja halt einfach satt, ne? Also wie viele Accounts können sie noch machen?
Es war grundsätzlich sowieso interessant, dass sie das erlaubt haben, weil eigentlich die Meta-Richtlinie auch von Facebook ist eigentlich, dass du... Die waren ja schon so weit, dass du schon deinen Klarnamen nutzen musstest. Du durftest ja noch nicht mal irgendwie so einen Nickname verwenden. Und da ist Instagram eigentlich geht komplett in die andere Richtung, dass du bewusst mehrere Accounts unter unterschiedlichen Namen haben darfst. Das ist ja eigentlich komplett gegen die Meta-Policy.
Ja.
Deswegen vielleicht wollen sie es in dem Zuge ein bisschen zusammenfahren. Was sowieso meine Überlegung ist, dass ich das Gefühl habe oder dass ich eigentlich erwarte, dass immer mehr Services von Meta zusammengeführt werden. Also wir kommen vielleicht gleich auf WhatsApp zu sprechen. Wir haben es ja auch schon, dass wir in unterschiedlichen Meta-Produkten haben wir sehr ähnliche Funktionalitäten. Lass es irgendwie Stories sein zum Beispiel. Die Kommunikation, Messaging gibt es. Es gibt einen Facebook Messenger und dann habe ich auf der anderen Seite WhatsApp. Ich kann Direct Messaging machen in Instagram. Dass wir, klar sind es alles unterschiedliche Produkte, die sich Meta irgendwann mal zusammengekauft hat und die man jetzt gepflegt hat und groß gemacht hat. Und ich habe vielleicht Menschen, die sind auf der einen Plattform aktiver als auf der anderen. Aber dennoch würde es für Meta ja komplett Sinn machen, das alles einfach mal langsam mehr zusammenzuschieben und dann halt diese Accounts ein bisschen aufzuräumen und einen zentralen zu haben.
Was sie wahrscheinlich nicht tun werden.
Was sie wahrscheinlich nicht tun dürfen. Ich könnte mir vorstellen, gerade die EU würde da extrem gegen vorgehen.
Sie werden es, glaube ich, nicht machen, weil sie halt eben die Aufmerksamkeit da gerade nicht drauf haben wollen.
Achso, du meinst, also, sie wollen den Ärger nicht haben durch
das. Genau, also ich glaube, jetzt noch mehr kartellrechtliche Aufmerksamkeit, egal ob es in der EU oder USA ist, es tut, glaube ich, nicht unbedingt gut. Und deswegen würden sie es aktuell, glaube ich, nicht machen. Sie stehen sowieso an der Grenze zerschlagen zu werden. Wenn sie jetzt halt noch größere Monolithen bauen, die zumindest als Monolithen scheinen, tut das, glaube ich, in der aktuellen Diskussion nicht gut.
Das sehe ich ganz genauso. Also das muss auch gar nicht heißen, dass das jetzt in den nächsten 2-3 Jahren passiert. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Zuckerberg mit Meta näher an der Everything-App dran ist als Musk mit Twitter. Weil du hast ja eigentlich gerade im Meta-Universum hast du ja nahezu schon alles. Ob es jetzt irgendwie Shopping ist, ob es Livestream ist, ob es Payment ist. Du hast ja eigentlich, es ist halt nur sehr zerstückelt überall liegend und du müsstest das eigentlich zusammenführen und du hättest die Everything-App. Die Everything-Company ist das in dem Sinne eigentlich.
Ja, kann er seine Umbenennung nochmal
anpassen. Muss er nochmal umbenennen.
Nö, er braucht es ja gar nicht umbenennen, ne? Er ist es halt eben auf der Meta-Ebene. Aber hat nichts mehr mit dem Metaversum zu tun.
Weil es ist ja einfach das, und da kommen wir jetzt vielleicht zu WhatsApp, es ist ja einfach so, die haben in der Vergangenheit für diese ganzen Plattformen extrem viel Geld ausgegeben. WhatsApp haben die für 22 Milliarden 2014 gekauft und haben seitdem keine Werbung drauf gehabt und wollen wahrscheinlich damit auch einfach mal Geld verdienen. Wir haben in der Vergangenheit auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es entsprechende Funktionalitäten bereits gibt in Indien oder Brasilien, mit dem, dass ich die Möglichkeit habe, da direkt Online-Shopping zu machen, dass ich darüber bezahlen kann und dass sie halt anfangen wollen, langsam mit diesen Plattformen auch Geld zu verdienen.
Ja. Also unsere Wette war ja, dass sie versuchen, auch Werbung zu monetarisieren. So, und das, ich meine auch, dass Zuckerberg das in der Vergangenheit auch mal Minimum nicht ausgeschlossen hat, wenn er nicht sogar die Gerüchteküche angeheizt hat. Jetzt hat man sich aber klar dagegen positioniert und gesagt, dass es vorerst nicht geplant sei, Werbung einzubinden. Wir haben ja in einem der letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, welche grundsätzlichen Optionen halt bestehen im Status oder auch generell in Gruppen und so weiter, auch Werbung anzuzeigen. Sie monetarisieren natürlich über die Business-Funktion.
Ja.
Ich habe aber immer den Eindruck aktuell, dass, was WhatsApp-Business betrifft, die Dienstleister noch stärker monetarisieren als WhatsApp selber. Die bauen natürlich entsprechende Funktionen dafür, die auch nicht gerade günstig sind. Also deswegen, du hast definitiv recht, sie müssen irgendwie Geld verdienen, auch besonders mit WhatsApp. Aber wenn sie keine Werbung machen wollen, es bewegt sich momentan viel. Ne? Wir haben jetzt auf einmal Communities, wir haben Kanäle.
Richtig, genau.
Die Statusseite hat sich komplett verändert. Erstaunlicherweise sehe ich auch viel weniger Status. Also viel weniger nutzen die Statusfunktion, okay. Also von meinen Kontakten. Ich weiß nicht, ob sie die Funktion einfach nicht mehr finden. Da sind wir wieder beim Thema Veränderung in Software. Dadurch, seitdem die Seite neu ist, findet weniger anscheinend die Funktion.
Okay. Ja, mir war das auch aufgefallen, dass gerade bei WhatsApp sehr, sehr viel passiert in letzter Zeit. Und das Thema Werbung, was du angesprochen hattest, ich glaube, die Financial Times hatte das, die hatten da auch einen Screenshot, hatten die geleakt, wo man gesehen hat, dass Werbung eingeblendet wurde direkt zwischen den Chatverläufen. Und dann hatte sich der Head of WhatsApp von Meta, hatte sich dazu aktiv selber geäußert und hat gesagt, nee, das haben wir nicht vor. Wobei aber wohl intern schon diese Diskussionen geführt werden aktuell. Aber das ist halt grundsätzlich so ein Thema, du hast es auch gesagt, wo man schon länger mit ringt. Also wenn man sich vielleicht zurückerinnert, ich hatte gerade gesagt, 2014 wurde WhatsApp gekauft. Das vorher, das Unternehmen, das lief halt so ab, dass man am Ende $1 für den Download bezahlt hat, bevor man WhatsApp dann runterladen konnte. Und man hatte auch den Deal mit Facebook damals gehabt, bevor der Kauf stattgefunden hat, dass man an diesem Vorgehen ganz gerne festhalten möchte. Also nicht gerne, man hat sich darauf geeinigt, dass man gesagt hat, es gibt keine Werbung. Von dem damaligen Gründer von WhatsApp gibt es so eine bekannte händische Notiz, auf der er geschrieben hatte, no ads, no games, no gimmicks. Und das ist halt Meta, ja, die wollen halt mit ihren 2,5 Milliarden Nutzern, wollen sie halt langsam Geld verdienen, müssen Geld verdienen, haben viel Geld ausgegeben für ihr Metaversum. Und muss man auch ehrlich sagen, da liegt ja ein riesiges Potenzial, mit diesen Menschen Geld zu verdienen. Deswegen ist dieser Gedanke, binden wir jetzt halt Werbung ein, das, was Meta halt einfach kann, wo sie den Zugang zu haben, ist halt so das Einfachste. Aber auf der anderen Seite will man sich es eben auch mit den Nutzern da nicht verkretzen und hat Sorge davor, dass halt wieder so eine Abwanderungswelle zu Signal oder Telegram und Co. halt stattfinden könnte. Es ist halt schwierig.
Ja. Also auf diese Abwanderungswelle warte ich immer noch, weil man ja dann doch die Masse da nicht hinbewegt bekommt.
Ja, die ist dann doch immer recht träge. Also stimmt, wir hatten jetzt in diesem Zuge auch noch gar nicht über Threads gesprochen, die ja auch noch irgendwie in das Meta-Thema mit reingehen. Also es ist ja momentan, die haben so ein breites Produktpalette. Hm. Ich komme nur gerade auf Threads, weil eben auch da die Abwanderungswelle sich ja scheinbar dann auch wieder etwas gelegt hat. Von Twitter Richtung Threads.
Ja. Ja, also wie gesagt, sie müssen definitiv eine Monetarisierungsmöglichkeit finden, besonders für WhatsApp. Instagram kriegen sie super monetarisiert. Facebook werden sie mit Sicherheit auch noch gut monetarisiert bekommen. Aktuell gibt ja dann immer noch viele User, auch wenn man das hier in Deutschland immer nicht glauben möchte. Also ich glaube, da haben sie ausreichend viele Möglichkeiten. Viele Sachen werden sie erstmal nicht anfassen. Und WhatsApp ist viel Bewegung. Also Communities, Kanäle, auch wenn ich das Prinzip noch nicht so ganz verstehe. Ich folge jetzt einigen Kanälen, wie zum Beispiel dem Wall Street Journal, aber die machen dann irgendwie, teilweise gibt es Tage, an denen sie gar nichts
reinposten.
Ja. Also deswegen, ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich glaube, da versuchen sich die Unternehmen auch gerade so ein bisschen ranzutasten, wie ist der geeignete Kanal, weil ich natürlich, ich das Wall Street Journal nehme. Also ich interessiere mich ja auf der Webseite vom Wall Street Journal schon nur für einige Bereiche. Jetzt würden sie alles dort rein streamen. kann sie auch nicht machen, ne? Also deswegen, ich glaube, da ist viel Bewegung. Ich glaube, gerade für Unternehmen ist WhatsApp gerade schon relevant, egal ob es für vielleicht sogar Neukunden ist oder gerade auch so Bestandskundenmanagement ist. Also man kann da, glaube ich, ganz gut was sich ausprobieren gerade. Es entsteht einiges. Und was davon bestehen bleibt, du hast es eben gesagt mit der Notiz, ne? No Gimmicks. WhatsApp ist schon erstaunlich überladen gerade.
Ja, das ist schon mittlerweile recht.
Wir haben ja auch die Community getestet. Diese Funktion ist zu verstehen und was diese Gruppen sind und du bestehende Gruppen in Communities reinbewegen kannst, da muss man erstmal wieder, das muss man erstmal durchdringen. Das hatte man bei WhatsApp bisher nicht. Ich habe geschattet, One-to-One in der Gruppe und habe noch ein Bild hochgeladen, das war's. Jetzt gerade, wo wir über WhatsApp gesprochen haben, vielleicht noch eine Information. Während bei WhatsApp ja immer mehr Sprachnachrichten verschickt werden und das da ja keine Neuigkeit ist, versucht man die gerade auf anderer Seite neu zu erfinden. Und Clubhouse versucht ein Comeback hinzulegen.
Ja.
Und möchte jetzt halt eher von diesen Audio-Channels, kann man ja sagen, die sie halt hatten, hin zu Sprachnachrichten. so liest sich das zumindest. Also, Clubhouse hatte ja zu Beginn von 2021 muss es gewesen sein, einen riesen Hype gehabt und wo sich auf einmal Januar, Februar 21 muss es gewesen sein. Ich glaube, es gab ein so ein Wochenende, wo sie den riesen Hype halt hatten, wo sich auch Prominente in irgendwelche Audio-Channels reingehangen haben und alle auf einmal überrascht waren und jeder wollte auf dieser Plattform sein. Ich glaube, es ging auch nur über Einladung, oder? Ich weiß nicht, nee. Ich glaube, man konnte sich auch so registrieren.
Ich glaube, ganz am Anfang, glaube ich, war es nur
genau,
so ein
Schneeballsystem.
War so. Ja.
Es war ein Riesen-Hype-Thema. Und dann hat man ja ewig nichts mehr gehört von Clubhouse.
Richtig, genau.
Ich glaube, die sind auch geschmolzen auf ganz wenige Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter noch oder sowas. Wo man sich auch fragt, also ähnlich wie bei den 7000 bei Twitter, was machen die bei Clubhouse noch? Und ja, jetzt versucht man tatsächlich ein Comeback.
Ja, ich hatte es auch gelesen. Also man geht wohl von diesem Live-Audio, geht man zu Sprachnachrichten in der Hoffnung, dass die Nutzer dann häufiger die App wieder aufrufen, weil sie dort die Sprachnachrichten von ihren Freunden finden. Wobei ich dann gedacht habe, okay, das wäre ja in aktuellen WhatsApp-Gruppen auch problemlos möglich, dass ich entsprechende Sprachnachrichten in der WhatsApp-Gruppe habe, wo ich gleich halt auch eine viel größere Anzahl an Menschen erreiche als diejenigen, die einen Clubhouse-Account haben. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie durch Clubhouse, ob das für Clubhouse nochmal wichtig wird, das Thema. Also
es klingt so, als wenn sie auch tatsächlich nochmal Investoren gefunden haben dafür jetzt. Aber ich weiß auch nicht. Also
Horowitz hängt da mit drin, oder?
Ja, zu Beginn, ne?
Glaube
ich. Aber also auf jeden Fall gibt es jetzt nochmal einen neuen Investor, glaube ich, der ist, diese Umbaumaßnahmen dort finanzieren soll. Aber, also
Umbaumaßnahmen für Sprachnachrichten.
Ja, also, mir fehlt da wirklich die Kreativität, wie man, also warum sollte ich das jetzt mit ihr Clubhouse machen?
Spannend ist eigentlich eher in dem Zusammenhang, wie man sich das anguckt, wie es zu der Zeit, du hast es gesagt, wie groß dieser Hype damals war. Und dann gerade auch zum Anfang eines Jahres, wo dann halt immer so die Predictions fürs gesamte nächste Jahr kommuniziert werden von den Medien. Und man gedacht hätte damals, also an Audio kommt man gar nicht mehr vorbei. Ich erinnere auch Marken wie, auch Unternehmen wie Edeka und Co. hatten nachher entsprechende Clubhouse-Kanäle dort. Und das ganze Thema komplett tot ist. Aber es war ein Hype-Thema. Man konnte sagen, ja, das kommt das nächste große und heute spricht keiner mehr drüber.
Ja, vielleicht kommt demnächst nochmal irgendein Unternehmen im Clubhouse-Account um die Ecke. Man wird immer wieder überrascht, ähnlich wie PayPal, die auf einmal die Bitcoins wieder ausgraben. Nee, nicht die Bitcoins, aber sie haben ja Krypto, ihren eigenen Krypto-Coin aufgesetzt, wo man sich ja auch fragt, willkommen im Jahr 2019. vielleicht macht das bei Clubhouse auch jemand und nutzt die App wieder. Aber ja. Auch AOL und Yahoo leben.